Meine Großmutter war eine Wanderpredigerin der Lebenslust. Ihr Credo, das sie nicht müde wurde zu wiederholen, lautete: Lass dir das Recht auf Handeln nicht nehmen, werde vor allen Dingen nie zum Spielball anderer. Mit diesen Sätzen beginnt Hubertus Meyer-Burckhardt die Biografie seiner Großmutter. Die Sonne scheint immer für die Wolken, kann ich nichts, was meine Großmutter mir über das Leben erzählte. So heißt sein Buch. Hubertus Meyer-Burckhardt ist bei uns im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Welchen Einfluss hatte die Großmutter mütterlicherseits auf ihr Leben? Das ist die Frage, die Sie sich ja auch stellen, indem Sie sich auf Spurensuche Ihrer Großmutter begeben. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, die Frage, die ich mir davor noch gestellt habe, wie individuell können wir sein? Haben wir wirklich, wenn wir in einer Familie aufwachsen, die volle Bandbreite der Möglichkeiten oder sind wir schon von vornherein in liebevoller Weise, im Idealfall sehr geprägt von Menschen? Und in meinem Leben ist vieles gelungen, nicht alles, in keinem Menschenleben ist alles gelungen, aber ich habe mich natürlich gefragt irgendwann, wer hat dich in dieser Weise geprägt und auch beeinflusst, dass du so fürs Leben gerüstet warst? Und das ist zum einen meine Mutter, über die ich wirklich nur das Liebevollste sagen kann, aber die musste, wie man damals sagte, arbeiten, die war fast nie da. Und meine Großmutter ist so ein bisschen in die Rolle gesprungen. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich die wesentlichen Werte und Eckpfeiler meines Denkens und Fühlens meiner Großmutter zu verdanken habe.
Und was sind das für Eckpfeiler Ihres Denkens?
Die Frage habe ich befürchtet. Also das eine ist, meine Großmutter war sehr großzügig. Ich fange mal mit dem Banalen an. Meine Großmutter lebte gewissermaßen in einer Weinstube. Sie war so oft in einer Weinstube, dass man sich fragte, warum sie überhaupt noch eine eigene Wohnung hat. Und da schmiss sie gerne Runde. Ja, es war so ein Satz von ihr, du musst das Bad Berliner, du musst der Djell zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Sie war sehr großzügig. Sie hat Selbstmitleid nicht gemocht. Sie hat, war sehr diskret, wenn man sie darum bat, bitte rede darüber nicht, dann hat sie mit niemandem darüber geredet. Wenn jemand auf sie zukam und sagte, Frau Vollbrecht, eigentlich darf ich das ja nicht sagen, aber hat sie ihn im Satz unterbrochen und hat gesagt, wenn Sie mir das nicht sagen dürfen, dann lassen Sie es. Sie hat Menschen verbunden, sie konnte in Räume kommen, ohne penetrant zu sein und brachte die Menschen trotzdem ins Gespräch. Das waren alles sehr schöne Eigenschaften, aber sie hat mir allerdings auch ein Männerbild hinterlassen, von dem ich mich etwas mühsam befreien musste. Nämlich, ein Mann musste rauchen, ein Mann musste trinken, durfte aber nie betrunken sein und ein Mann musste Motorrad fahren. Und er musste den Raum betreten, wie John Wayne damals den Saloon betrat. Manche junge Frau, vor allem die uns zuhört, wird jetzt das Grausen bekommen, aber das war im Grunde eine frühe Form der Emanzipation, die meine Großmutter lebte.
Sie bezeichnen Ihre Großmutter auch als eine Priesterin der Unvernunft. Sie war also unvernünftig. Vieles von dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist heute ein wenig aus der Zeit gefallen, oder?
Naja, schauen Sie, sie war, lassen Sie mich rechnen, sie war 16, als der Erste Weltkrieg begann und sie war 40, als der Zweite Weltkrieg begann. Das heißt, das Leben als junge Frau wurde ihr zerstört und das Leben in der Blüte ihres Lebens wurde ebenfalls zerstört. Das heißt, sie war Ende 50, fast 60, als Deutschland einigermaßen wieder Wohlstand hatte. Und da fing sie dann auch wirklich an zu leben. Also man muss das verstehen. Da ist so viel Leben nicht gelebt worden in dieser Generation, dass dann natürlich ein Verhältnis zum Leben entstand. Also ich kann ja zwei, drei Beispiele aufzeichnen. Gesundes Essen war was für Spießer. Ja, also gesund ist doch langweilig. Natürlich haben die in der Generation zu viel Alkohol getrunken. Aber sie haben auch wahnsinnig viel gefeiert. Das muss man auch sagen. Meine Großmutter, ich will das diskret formulieren, hat sich ihre Inseln geschaffen, wo sie das Leben so individuell führte, wie sie es für richtig hielt. Und sie war auch, das muss ich sagen, ich habe sie ja auch in dem Buch als gewissermaßen als Romanfigur bezeichnet. Bei der Recherche oder bei dem nochmal Aufleben ihrer Persönlichkeit und ihrer Person so sicher bin ich nicht, ob das alles, was sie mir erzählt hat, immer der Wahrheit entsprach. Aber sie sagte mir dann auch irgendwann mal, ich bin viel mehr an der Fantasie interessiert als an der Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist, also wenn die Wahrheit sie nicht interessiert, hat sie was anderes erfunden.
Aber wie ist es ihr gelungen, die Liebe zum Leben zu bewahren? Sie haben das beschrieben. Also es ist ihr die Jugend geraubt worden. 16 war sie während des Ersten Weltkriegs, im Zweiten Weltkrieg die Blüte des Lebens mit 40. Und trotzdem ist das eine Charakterfrage. Trotzdem hat sie sich die Liebe zum Leben bewahrt. Das ist fast unvorstellbar.
Ich glaube, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer kann das aus seinem eigenen Leben vielleicht nachvollziehen. Es gibt ja Schicksalsschläge und was kann schlimmer sein als zwei Kriege? Aber es gibt ja auch andere Schicksalsschläge, die so heftig sind, dass man tatsächlich entweder zerstört wird und depressiv wird oder man wird gestärkt. Es gibt Schicksalsschläge, die einen wirklich vor die digitale Frage stellen, gehst du da oder da lang? Und eine Grauzone gibt es nicht. Und ich selber habe einen traumatisierten Vater gehabt, der traumatisiert war vom Zweiten Weltkrieg und dementsprechend ein schlechter Vater war. Der ist den anderen Weg gegangen. Meine Großmutter hatte aufgrund ihrer DNA-Erziehung, ich werde das nicht wirklich zu ihrer Zufriedenheit endgültig beantworten können, eine Kraft in sich, die gesagt hat, so, die Jahre, die mir bleiben, jetzt lebe ich, aber in Hochgeschwindigkeit. Und ich wirklich begründen, warum sie diese Kraft hatte, bitte um Verständnis, kann ich leider nicht.
Aber sie bleibt ein großes Vorbild. Also diese Kraft existiert ja auch nach ihrem Tod weiter. Man merkt das. So lebt sie ja in ihnen weiter. Diese Energie ist ja immer noch irgendwie da, oder?
Ja, also ich bin beispielsweise, also ich habe gesagt, sie hat sich gewissermaßen bei mir als blinder Passagier eingenistet. Ja? Ich bin diese Lebensfreude auch. Und Lebensfreude wird ja immer, oder nicht immer, aber häufig in Deutschland so, ein Bruder Leichtfuß, ja, der so das Leben lächelnd durchschreitet, der hat keine wirklich intellektuelle Tiefe. Ich glaube ja, und da bin ich auch meiner Großmutter dankbar, meine Großmutter pflegte zu sagen, der Optimist ist der Anspruchsvollere, weil der Optimismus in ihrer Definition war eine Energie, eine Kraftanstrengung, während der Pessimist sich in einer Lethargie und damit auch in einer gewissen Eitelkeit ausruht. Und sie hat einfach dem Optimisten immer sehr viel mehr intellektuelle und psychische Kraft zugestanden als dem Pessimisten. Und so möchte ich auch Optimismus verstanden wissen.
Mein Vater sagte immer, wenn schon Mist, dann Optimist.
Recht. Der Mann hatte recht.
Sie schreiben, dass Ihnen jetzt im Spätsommer Ihres Lebens Ihre Großmutter, die schon vor Jahrzehnten ja gestorben ist, ja, so nah sei wie noch nie nach Ihrem Tod. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, weil ich selber jetzt in dem Alter bin, in dem meine Großmutter damals war. Und das ist ja auch eine merkwürdige Erkenntnis, weil ich fühle mich ja persönlich in meinem Mindset, komme ich mir vor wie Mitte 40, aber ich bin blöderweise zweiter Hälfte 60. Und ja, das ist wahrscheinlich der Grund. Und nochmal, damit komme ich zum Anfang zurück, man fragt sich natürlich, wem hast du wahrscheinlich in deinem Leben in der Bilanz oder in der Zwischenbilanz freundlich formuliert am meisten zu verdanken? Und das ist sicherlich meine Mutter, was die mütterliche Liebe angeht. Das will ich wirklich betonen. Aber im Sinne der Auseinandersetzung mit dem Leben, ja, der Auseinandersetzung mit Werten, da ist meine Großmutter tatsächlich eine prägende Figur.
Ihre Großmutter hat sich ja im Krieg viel Tod gesehen, viel Tod erlebt. Wie ist denn Ihre Großmutter selbst mit dem Tod umgegangen? Sie habe sehr oft darüber gesprochen, sagen Sie, auf sehr amüsante Weise. Wie geht denn das? Der Tod ist doch todernst.
Naja, sie hat jüdischen Humor sehr gemocht, ja, und der jüdische Humor, also der jüdische Humor geht sehr amüsant mit dem Tod um, die mexikanische Kultur geht amüsant mit dem Tod um und die Wiener Weinlieder, die Wiener Weinkultur auch. Und das hat sie sehr angezogen. Ich glaube, dass diese Kulturen sie in gewisser Weise auch getröstet haben, dass der Tod eben doch etwas ist, was eventuell vielleicht ganz amüsant sein kann. Und natürlich, ich meine, es gibt wunderbare Sätze über den Tod von Woody Allen beispielsweise. Ich habe keine Angst vorm Tod, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ja. Das ist, wir alle haben ja dieses Schicksal, wir alle kennen das. Also ich kenne es in meinem Alter auch, dass man morgens um 3 so aufwacht und eine Weile im Bett liegt und denkt, oh, lieber Gott, lass mich noch eine Weile mitspielen. Also ich will auch ganz brav sein. Ja. Das kennen wir doch alle. Und meine Großmutter ging, glaube ich, mit dem Tod humorvoll um, damit der Tod für sie erträglich war.
Also der Tod hat keine Macht über ihr Leben und Denken bekommen. Sie hat ja auch einmal gesagt, oder so habe ich es gelesen, wir sind ja ein ganzes Leben damit beschäftigt, zu verdrängen, dass wir sterben müssen.
Ja, natürlich. Und das mag eine Rolle spielen. Ich habe vor einiger Zeit ein sehr schönes Interview mit Woody Allen gesehen im Zeitmagazin. Woody Allen wurde in dem Interview gefragt, warum machen Sie noch Filme mit über 80? Und da hat er gesagt, aus dem gleichen Grund, warum ich Filme gemacht habe mit Mitte 40, ich möchte einfach nicht an den Tod denken. Und das habe ich verstehen können.
Ja, und wenn, dann eben auch versuchen, den Tod zu bändigen, sich zu trösten, auch mit Humor und natürlich auch mit Gemeinschaft.
Ja, und was bleibt denn anders übrig? Ich meine, vor uns sind Milliarden und Trilliarden Menschen gestorben, nach uns werden auch wieder, der liebe Gott wird keine Ausnahme für uns beide machen, die wir hier im Studio sitzen, befürchte ich. Ja.
Ach, ich weiß nicht richtig, vielleicht.
Und, nein, ich glaube, dass wir denselben Weg gehen müssen. Und man kann ja dieser Erkenntnis auch den Willen abringen, möglichst viel Leben in die Zeit zu packen, die einem bleibt. Und das ist etwas, was ich sehr internalisiert habe.
Da droben auf der goldenen Himmelsbastei, da sitzt unser Herrgott ganz munter und trinkt ein Glas Wein oder zwei oder drei und schaut auf die Wiener Stadt runter. Ihre Großmutter hat den Chansonnier Georg Kreisler sehr geschätzt. Könnte das auch Ihre Vorstellung von Gott gewesen sein?
Das war sicherlich Ihre Vorstellung von Gott. Und ich glaube, je näher man an den Tod kommt, desto kindlicher wird man wieder. Ja? Und hofft vielleicht auch andere Menschen wiederzutreffen, die bereits vor einem gegangen sind. Und natürlich ist das ein schönes Bild, dass da oben jemand mit Bart auf einer Wolke sitzt. Ich befürchte, es wird nicht so sein. Aber meine Großmutter, das finde ich, die Sterblichkeit, der Sterblichkeit hat sie keinen Raum gegeben in ihrem Leben. Sie hat sich vielmehr dafür interessiert, übrigens auch mit viel Fantasie, wie kann ich in jedem kommenden Tag, in jedem Alltag, in jedem Werktag, wie kann ich ein kleines Erlebnis reinpacken, an das ich mich erfreue, wenn ich abends ins Bett gehe. Also sie lebte in Kassel, sie fuhr plötzlich mit dem Zug nach Göttingen und ging da ins Theater und kam dann zurück und lernte irgendjemanden kennen im Zug. Und sie war damals die einzige Dame, die alleinstehend war, die mal eben den Zug nach Göttingen nahm, um da ins Theater zu gehen. Oder sie fuhr in die andere Richtung nach Fulda, weil da ein bestimmtes Pralinengeschäft war. Da holte sie sich Pralinen und fuhr wieder zurück. Jetzt kann man sagen, ja, Heldentaten sehen anders aus, aber für sie war es dann abends so, sie ging ins Bett, hatte noch drei Pralinen gegessen, wahrscheinlich auch noch ein Eckes Edelkirsch getrunken, ein Getränk, was für sie unter Gesundheit fiel, weil ja eine Kirsche drin war, und freute sich, sie schlief schmunzelnd ein abends. Und ich nehme an, dass sie an ihrem allerletzten Lebenstag, das hoffe ich, auch schmunzelnd eingeschlafen ist.
Und vielleicht eine muntere Hummel im Himmel ist. Ist das?
Ja, sie spielen auf einen Traum an, den ich habe wirklich mal von ihr geträumt. Und habe geträumt, dass sie in einem linken Kindertheater, was versucht, also wie das Grips-Theater in Berlin, das versucht hat, damals die Kinder vom Sozialismus zu überzeugen. Und ich habe tatsächlich geträumt, sie würde eine linke, also eine kommunistische Hummel in so einem Hummelkostüm sein und würde Kinder vom Sozialismus versuchen zu überzeugen, was relativ absurd ist. Aber es war nun mal ein Traum. Also ich will das gerne glauben, dass meine Großmutter jetzt als eine linke Hummel durch das unendliche Weltall schwirrt. Und wahrscheinlich wird diese Hummel aber keinen ganz geraden Kurs fliegen, weil sie wird auch da oben gucken, ob man irgendwo ein Gläschen Wein kriegt. Insofern wird die Hummel leichte Kurven fliegen.
Das sind ja Vorstellungen, die man sich so macht. Man kann sich ja auch nicht immer davor bewahren, sich auch vorzustellen, dass es vielleicht doch auf irgendeine Art und Weise irgendein Wiedersehen gibt.
Ja, und es gibt aber auch Menschen, wo ich durchaus sage, ich lege nicht den größten Wert darauf, die wiederzusehen. Also ich betrachte mich im großen Spiel meinerseits als ein Spielball von Mächtigeren. Und deswegen bin ich ja auch hier beim Domradio vorstellig geworden, weil ich dachte, wenn ich mit Ihnen schon mal einen guten Draht habe, Sie haben ja vielleicht auch einen Draht nach oben. Das ist der liebe Gott, ach guck mal, der ist schon im Domradio, gibt da ein Interview, dann kriegt er eine bessere Wolke da oben als die anderen.
Ich verspreche Ihnen, wir tun Ihr Bestes.
Wunderbar.
Nun war Ihre Großmutter aber lutheranisch, also kommt aus dem lutheranischen Elternhaus. All das, was Sie jetzt erzählen, so vom Klischee her, klingt das ja eher als wenn sie die katholische Lebenslust, die rheinische Lebenslust inhaliert hätte und nicht dieses strenge lutheranische, dass man sich immer mit jedem und allem, was man tut, vor Gott rechtfertigen muss.
Ja, zwiespältig. Das hat natürlich ihre Kindheit beeinflusst. Sie ist buchstäblich in der Lutherstadt Wittenberg groß geworden, aber hatte eine latente Sehnsucht, solange ich sie kannte, nach der Opulenz. Und sie hat Frankreich sehr geliebt. Sie wollte auch immer ganz nach Frankreich rein, hatte sie sich nicht getraut, also als Urlauberin schon, aber sie hatte den Gedanken, von Wittenberg wegzugehen und ganz nah an die französische Grenze, ihr Saarland oder so, zu ziehen. Das hat sie immer vor sich hergetragen und dummerweise sind sie in Kassel gestrandet. Das habe ich biografisch übrigens nie ganz aufarbeiten können oder ganz eruieren können, warum der Weg da ein Ende fand Richtung Westen. Aber sie hatte eine große Affinität zum guten Essen, zum guten Wein, zu guten Gesprächen und zu Menschen, die sich eben nicht jeden Abend vor Gott rechtfertigen müssen und wollen.
Nun ist Ihr Buch alles andere als ein Ratgeberbuch. Es ist auch kein hochmögender theoretischer oder theologischer Text über den Tod und den Sinn des Lebens. Aber vielleicht ist es das doch, denn es geht ja um das Leben, die Liebe, den Tod, die Dankbarkeit und den Humor, oder?
Und den Humor. Und ich habe erkennen müssen bei meinen Romanen und bei meinen Sachbüchern, dass mit mir leider kein neuer Thomas Bernhard oder Robert Musil geboren worden ist. Ich bedauere das sehr. Ich wäre gern der neue Franz Kafka oder so. Aber leider hat der liebe Gott mir diese Begabung doch nicht gegeben. Insofern würde ich immer sagen, ich bin kein Schriftsteller, bei weitem nicht. Ich bin ein guter Autor, aber kein Schriftsteller. Kann damit aber sehr gut leben. Aber ich will Ihnen sagen, vielleicht ist das ein ganz hübsches Schlusswort von meiner Seite, wenn man diesen konfessionellen Differenz zwischen Katholizismus und Protestantismus nochmal einen Scheinwerfer drauflegt. Es gibt einen wunderbaren Satz, den finde ich herrlich. Stellen wir uns für eine Sekunde vor, Adam und Eva wären keine Juden gewesen, was sie mutmaßlich waren, wären keine Juden gewesen, sondern Chinesen. Dann hätten sie nämlich die Schlange gegessen und nicht den Apfel und uns wäre mancher Ärger erspart geblieben.
Vielen Dank, Hubertus Meyer-Burkhardt, für dieses fantastische Buch und für dieses Gespräch. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dann sehen Sie die Welt optimistischer als vorher. Und haben wir das nicht alle gerade bitter nötig? Die Sonne scheint immer, für die Wolken kann ich nichts, was meine Großmutter mir über das Leben erzählte. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen. Es hat 205 Seiten, es kostet 22 €. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bin gern gekommen. Vielen Dank.